Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Wir wollen den zweiten Teil unseres zwei Folgen Täterprofils von Anders Breivik gerne starten, ohne viel Gerede und stattdessen mit einem Zitat und danach direkt mit dem zweiten Teil von Anders Breivik. Bevor wir damit anfangen, eine kurze Triggerwarnung. Es geht in diesem Fall um massive Gewalt an Jugendlichen, es geht um Rechtsextremismus, es geht um Terrorismus und um sehr viele sehr brutal getötete Menschen. Und wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder wollt oder ihr beim Fall feststellt, das ist zu viel, bitte pausiert den Fall, bitte stoppt die Folge. Und wir schreiben euch in die Shownotes rein, wo der Fall endet und unsere Diskussion und unser psychologisches Täterprofil vom heutigen Täter Anders Breivik beginnt. Und damit würde ich sagen, starten wir mit dem Zitat und dann direkt mit dem Fall.
Je größer das erlebte Gefühl der Unterlegenheit eines Menschen ist, desto größer ist die Heftigkeit zu erobern und desto gewaltsamer ist die emotionale Unruhe. Alfred Adler. 22. Juli 2011. Das Telefon klingelt. Gunnar Saebo, der gerade mit Schrecken die Nachrichten aus Oslo im Fernsehen verfolgt, wirft einen Blick darauf. Ein unbekannter Anrufer. Mit gerunzelter Stirn greift er nach dem Gerät und hält es an sein Ohr. »Papa, was gibt es Neues?« Es ist Simon, sein Sohn, der gerade auf der norwegischen Insel Utøya vor ihrer Heimatstadt Oslo im Sommercamp ist. Natürlich, auch dort muss man von der Bombe in Oslo gehört haben. »Sie sagen, es war eine Bombe«, antwortet Gunnar seinem Sohn und berichtet ihm alles, was er in den Nachrichten bisher gehört hat. Dass eine Bombe vor dem Regierungsgebäude in Oslo hochgegangen ist. Dass es bisher noch keine offiziellen Todesopfer gibt. Dass man noch nichts Genaues weiß. Simon, der einige Menschen kennt, die im Regierungsgebäude arbeiten oder deren Eltern es tun, bittet ihn darum, sich bei ihm zu melden, sobald neue Informationen bekannt werden. Gunnar verspricht es ihm. Bis dann, verabschiedet er seinen Sohn am Ende des kurzen Telefonats. Dann drückt er den roten Hörer und legt auf. Zur gleichen Zeit parkt ein kleiner grauer Lieferwagen am Anlegesteg der Fähre nach Utøya. Ein blonder Mann steigt aus. Er trägt eine Sicherheitsweste und ein Walkie-Talkie bei sich. Der Mann, auf dessen Weste Polizei steht, fragt nach, wo die Fähre ist. Er müsse nach Utøya, sei wegen der Bombe im Regierungsviertel geschickt worden, um die Insel zu sichern und vor eventuellen weiteren Anschlägen zu schützen. Die Fähre, deren Betrieb aufgrund eben dieser Bombe eingestellt wurde, wird auf seinen Wunsch hin gerufen. Monika, eine Betreuerin des Sommercamps, ist mit an Bord, um den Beamten sicher auf die Insel zu bringen. Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten, in denen Monika und der Polizeibeamte nur wenig miteinander sprechen. Er bittet Monika, alle Jugendlichen auf der Insel zusammenzurufen. Er wolle sichergehen, dass alle wohlauf sind und das weitere Vorgehen mit ihnen besprechen. Sofort greift sie nach ihrem Walkie-Talkie und gibt die Anweisung weiter. Auf Utøya angekommen, werden sie von zwei Sicherheitsbeamten in Empfang genommen, die ebenfalls Kontakte zur Polizei haben. Sie erkundigen sich nach der Polizeidirektion, von der Kollege stammt. »Polizeiwache Grunland«, antwortet dieser. Beide Sicherheitsbeamten nicken, scheinen mit der Antwort zufrieden. Niemandem scheint das seltsame Abzeichen aufzufallen, das der fremde Polizist auf seinem Ärmel trägt. Multikulti Traitor Hunting Permit. Gültig für die Kategorien A, B und C. Bevor die Gruppe das Sommercamp erreicht, richtet einer der Sicherheitsbeamten noch einmal das Wort an den fremden Polizisten. Er bittet ihn darum, seinen Dienstausweis zu zeigen. Kurz ist es still. Die Frage nach dem Dienstausweis hängt in der Luft. Dann lächelt der Polizist vom Festland, nickt und greift in seine Taschen, scheint seinen Dienstausweis hervorholen zu wollen. Doch statt einem Dienstausweis hält er in der nächsten Sekunde den Lauf seiner Waffe in die Höhe. Dann zerfetzt ein lauter Schuss die Luft. Sofort liegt einer der Sicherheitsbeamten auf dem Boden, Blut rinnt aus seinem Körper. Monika, die Betreuerin des Sommercamps, möchte schreien, doch bevor ein gellender Hilferuf ihren Mund verlassen kann, wird auch ihr Kopf von einer Kugel durchbohrt. Während der zweite Sicherheitsbeamte die Beine in die Hand nimmt und um sein Leben rennt, liegen die beiden Getroffenen auf dem weichen Waldboden. Ihr Blut drängt bereits die Erde unter ihnen. Der fremde Polizist schießt nochmal auf die beiden Körper am Boden, geht sicher, dass sie auch wirklich tot sind. Dann steigt er achtlos über ihre Leichen und läuft in Richtung des Hauptgebäudes, wo sich, wie von ihm angeordnet, alle Kinder des Sommercamps versammelt haben. Einige Schritte vom Versammlungsplatz entfernt erschießt er den zweiten Sicherheitsbeamten. Dessen Tötung wird von einigen durch die vorherigen Schüsse alarmierten Jugendlichen beobachtet. Sie beobachten, wie der fremde Polizist dem am Boden liegenden Mann noch zweimal in den Kopf schießt, sehen, wie auch dieser reglos am Boden liegen bleibt. In diesem Moment bricht Panik aus. Die Kinder beginnen zu schreien, stolpern in ihrer Panik übereinander und rennen aus der Reichweite dieses Fremden, so schnell sie können. Ihre Schreie warnen all diejenigen, die den Mord am Sicherheitsbeamten nicht mit angesehen haben. Gefahr, lauft, so schnell ihr könnt. Während die Kinder um ihr Leben rennen, setzt der fremde Polizist seelenruhig einen Schritt vor den anderen. Er lässt sich Zeit, denn er weiß, seine Opfer sind gefangen, umgeben von glitzerndem, todbringendem Wasser. Die Jagd kann beginnen. Wie ein Jäger tritt er aus dem kleinen Wäldchen auf den Versammlungsplatz und schießt wahllos auf die flüchtenden Teenager. Einige fallen im Rennen hin und stehen nicht wieder auf. Blut spritzt dort, wo sie getroffen wurden. Diejenigen, die nicht bereits in den Wäldern und auf den Wiesen von Utøya auf der Flucht sind, kauern im großen Saal des Hauptgebäudes auf dem Boden. Sie haben die Schüsse und die Schreie der anderen gehört, sich sofort auf den Boden fallen lassen und vor der unbekannten Gefahr versteckt. Nun sehen sie vorsichtig aus den Fenstern, um herauszufinden, wer da schießt. Sie sehen einen uniformierten Mann vor dem Gebäude, einen Polizisten. Erleichtert, dass da jemand ist, der sie beschützen wird, klopfen die Kinder an die Scheibe. »Was ist los?«, fragen sie den Mann mit der Sicherheitsweste. »Jemand schießt, also haltet euch von den Fenstern fern«, lautet die Antwort. »Legt euch auf den Boden. Ich komme und helfe euch.« Sofort folgen die Jugendlichen im Saal den Anweisungen des fremden Mannes, in der Hoffnung, dass mit seiner Anwesenheit auf Utøya die Schüsse, so schnell und plötzlich, wie sie begonnen haben, auch wieder aufhören. Wie vereinbart betritt er daraufhin das Gebäude. Er läuft an den Wänden vorbei, an denen Postern mit AUF-Parolen der vergangenen Jahre zu sehen sind. Poster, in denen liberale Lebensweisen befürwortet werden. Poster, die die finanzielle Umverteilung von Reich zu Arm verlangen, die deutlich machen, dass in Norwegen jeder, unabhängig von Hautfarbe, Sexualität oder Herkunft, willkommen ist. Sie sind der Grund, wieso er Utøya für seine Tat ausgewählt hat. Diese Kinder, diese Jugendlichen, sind die politischen Entscheider von morgen. Sie alle gehören der Arbeiterpartei an, der AUF, einer seiner Meinung nach linken, marxistischen Partei, die den Untergang der europäischen Kultur mitverursacht. Dieses Sommercamp, das ist nicht nur ein Sommercamp. Die Kinder werden hier indoktriniert, werden einer Gehirnwäsche unterzogen, indem sie Vorträgen von Politikern oder, noch schlimmer, Feministen und Menschenrechtsaktivisten zuhören. Sie sind die Zukunft von Norwegen. Eine Zukunft, die verhindert werden muss. Er betritt den ersten Saal im Haupthaus. drinnen sehen ihm zahlreiche Augenpaare erwartungsvoll an. Sie warten auf weitere Anweisungen von ihm, auf die Verkündung, dass sie schon wieder in Sicherheit seien, auf Informationen, was die Schüsse draußen zu bedeuten hatten. Doch statt ihnen Sicherheit zu gewähren, richtet er den Lauf seiner Waffe auf die Köpfe der Kinder. Ihre Augen weiten sich. Innerhalb von wenigen Momenten begreifen sie, dass dieser Mann nicht ihr Retter ist. Schreie erfüllen den Raum und auch hier bricht nun Panik aus. Ein Mädchen wird mitten im Schrei direkt in den offenen Mund getroffen. Die Kugel zerfetzt ihren Schädel und lässt nur die Unterlippe unversehrt zurück. Im Schrei erstarrt, fällt der Körper des Mädchens zu Boden und bleibt reglos liegen, während um ihn herum die Hölle ausbricht. Ein weiteres Kind erschießt er direkt neben dem Klavier. Das Blut des Mädchens bedeckt die elfenbeinfarbenen Tasten in einem bizarren Muster. Ein Junge versucht zu fliehen, schafft es, einigen Kugeln auszuweichen, bevor die Kugel ihn in den Kopf trifft. Ein Mädchen telefoniert weinend mit ihrem Vater, als eine Kugel durch ihren Gehörgang in den Schädel eintritt und diesen auf der anderen Seite wieder verlässt. Sie bleibt in der rosa Handyhülle des Mädchens stecken. Utøya ist eine flache Insel. Es gibt hier nicht viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Eine Gruppe Jugendlicher flieht über die Zäune, die das Sommercamp-Gelände von den gefährlichen Felsklippen trennen, und klettern hinunter, pressen sich an den kalten, feuchten Stein, in der Hoffnung, ihr Angreifer werde sie dort nicht finden. Andere kauern sich hinter einem Felsvorsprung, in der Hoffnung, der falsche Polizist werde einen anderen Weg nehmen. Einer der Jungen hinter dem Felsen ruft den anderen in seiner Nähe zu, dass es das Beste sei, sich totzustellen. Verängstigt und in Ermangelung von Alternativen folgen die Kinder seinem Vorschlag. Ein elfjähriges Mädchen legt sich auf den Waldboden und bemüht sich, Arme und Beine in einem möglichst unnatürlichen Winkel von sich zu strecken. Sie spürt das Gewicht des Jungen, der sich über sie gelegt hat. Auch er lässt den Kopf hängen, auch er bemüht sich, möglichst flach zu atmen. Dann hören sie schwere Schritte auf dem Waldboden. Er ist da. Er steht über ihnen, blickt auf die elf Jugendlichen hinunter, die sich so verzweifelt totstellen. Er beginnt von rechts. Der erste Schuss trifft einen Jungen ganz außen. Die Kugel durchbohrt seinen Kopf. Jeder Schritt des fremden Mannes ist gefolgt von einem todbringenden Schuss aus seiner Waffe. Dann wird der Junge getroffen, der über ihr liegt, der sie im Arm hält. Während sie noch spürt, wie das warme Blut aus seinem Kopf sickert und sich gemeinsam mit dem Regenwasser auf dem Pfad sammelt, wird auch sie in den Kopf getroffen. Wimmernd kauert sich die zweite Gruppe, nur wenige Meter entfernt, an den Klippenvorsprung. Sie haben die Schüsse gehört, wissen, dass der Schütze nicht weit entfernt ist. Sie drücken sich mit aller Kraft an die Felswand. Doch es bringt nichts, die Fußspitze eines Jungen ist zu sehen. Sie wird von einer Kugel durchlöchert. Vor Schmerz schreckt der Junge hoch, verliert die Balance und fällt. Er stürzt die Klippe hinab ins Meer, schlägt unten auf und wird nochmals von einer Kugel getroffen, die ihm die Halsschlagader zerfetzt. Während die überlebenden Jugendlichen fassungslos auf ihren Freund auf den Felsen unter ihnen starren, triumphiert der Mann oben auf dem Pfad. »Ihr werdet alle sterben, ihr Marxisten!« Dann hebt er erneut seine Waffe. 18.01 Uhr. Einer von vielen Notrufen geht bei der Einsatzzentrale im nahegelegenen Hohenfoss ein. Doch dieser ist anders als die Anrufe panischer Jugendlicher, die verzweifelt in ihr Handy schreien, um Hilfe rufen.
Ja, guten Abend, Herr Kommandeur Anders Bering-Eirik, im norske antikommunistiske motstandsbevegelsen.
Hvilket nummer ringer du fra?
Jeg ringer fra mobil.
Du ringer fra din mobil?
Ja. Det ikke min mobil, en annen.
En annen. Hva heter du da? Hallo? Hallo?
Guten Tag. Mein Name ist Anders Bering Breivik, Kommandant der antikommunistischen Widerstandsbewegung Norwegens. Ich bin im Moment auf Utøya. Ich möchte mich ergeben. Eine Spezialeinheit wird auf die Insel geschickt. Als um 18.27 Uhr die ersten Einsatzkräfte die Insel betreten, kommen ihnen sofort verängstigte Kinder entgegen. Sie zeigen in Richtung Norden, rufen panisch: Da ist er, da ist er. Die Mitglieder der Spezialeinheit machen sich auf den Weg, rücken vor in die angegebene Richtung. Es dauert nicht lange, bis sie Anders Behring Breivik gegenüberstehen. Dieser lehnt beim ersten Sichtkontakt mit der schwer bewaffneten Einheit seine Waffe gegen einen Baum und geht mit seitlich von sich gestreckten Armen auf die Polizisten zu. Auf Anweisung legt er sich auf den Boden. Sofort werden seine Hände hinter dem Rücken fixiert. Es ist vorbei. Noch auf Utøya wird die erste Befragung durchgeführt. In dieser behauptet Breivik, es sei ein weiteres Attentat geplant, dessen Details und Einzelheiten nur er kenne. Er werde diese Einzelheiten verraten, wenn ihm einige Forderungen erfüllt werden würden. Erstens, er möchte im Gefängnis Briefe verschicken und empfangen. Zweitens, mindestens 8 Stunden am Tag soll ihm ein Computer zur Verfügung gestellt werden. Internet sei nicht nötig, dafür aber ein Drucker. Er müsse seine Gedanken zu Papier bringen können, schließlich sei er ein Intellektueller. Drittens, ihm solle ein Wikipedia-Zugang erstellt werden. Viertens, in Haft wolle er möglichst wenig Kontakt mit Menschen muslimischen Glaubens haben. Fünftens, ihm dürfe kein Fleisch serviert werden, das halal ist. Obwohl ihm seine Forderungen zugesichert werden, schweigt Anders Behring Breivik. Er schweigt so lange, bis er einen Anwalt an seiner Seite hat. Mittlerweile befindet er sich nicht mehr auf der Insel, sondern in Oslo auf der Polizeistation. Als er endlich beginnt zu reden, gibt er kaum etwas von dem angekündigten Plan preis. Informationen darüber wolle er erst herausgeben, wenn alle seine Forderungen auch erfüllt wurden. Trotz seiner Weigerung wird das Verhör fortgesetzt und nimmt die nächsten 3 Tage in Anspruch. 3 Tage, in denen er erklärt, dass es sich bei seiner Tat auf gar keinen Fall um gewöhnliches Morden gehandelt habe, sondern um politisch motivierte Hinrichtungen. 3 Tage, in denen er von seinem Templerorden berichtet, von Menschen, die zu allem fähig seien und die auf das gleiche, größere Wohl hinarbeiten wie er. 3 Tage, in denen er rein gar nichts verrät, was den Ermittlern bei der Vereitelung eines weiteren Attentats in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Am 4. Tag haben die Ermittler die Nase voll. Sie beenden das Verhör und bringen Breivik im Rahmen einer Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Untersuchungshaft. Die folgenden Wochen und Monate verbringt er in einem Hochsicherheitsgefängnis. 3 Wochen nach dem Anschlag auf Utøya erhält Breivik gerichtlichen Besuch. Die beiden psychologischen Sachverständigen, Sorheim und Hasby, wollen herausfinden, ob er zum Zeitpunkt seiner Tat zurechnungsfähig war. Breivik ist gut auf den Termin vorbereitet. Er empfängt seine Gegenüber mit einer Liste von 7 Fragen, durch die er die Eignung der beiden Gutachter einschätzen möchte. Diese lassen sich auf das Spiel ein, hat es doch etwas Pathologisches, bereits bei der Begutachtung Anforderungen zu stellen. Seine Fragen zielen auf die politische Einstellung der beiden Psychologen ab. Er möchte wissen, ob sie der Meinung seien, alle Nationaldarwinisten seien Psychopathen. Nationaldarwinisten, das sei ein von ihm erfundenes Wort. Es beschreibe einen Pragmatiker, der politische Entscheidungen logisch angeht. Er betrachte die Menschen aus der Perspektive eines Tieres und handele entsprechend. Nationaldarwinisten seien besonders im Orden der Knights-Templer, seines selbst gegründeten Ordens, zu finden. Außerdem will er wissen, ob sie den Multikulturalismus unterstützen, ob sie irgendwelche Kontakte zu marxistischen Organisationen haben. Irgendwann im Laufe des Gesprächs grinst Breivik und behauptet, er kenne ihre Antworten bereits, bevor sie diese ausgesprochen haben, und außerdem erkenne er, wenn einer der beiden Sachverständigen lüge. Tausende von Stunden als Verkäufer hätten ihn in die Lage versetzt, sein Gegenüber auf eine Genauigkeit von 70% zu lesen. Er wisse, dass ihm gegenüber kein Marxist sitze, aber dass beide Sachverständigen korrekt denken und den Multikulturalismus unterstützen würden. Am Ende der Sitzung lehnt er sich grinsend zurück und verkündet großspurig, die beiden Sachverständigen seien von ihm akzeptiert worden. Sie dürften nun mit dem geplanten Prozedere fortfahren. Einige Wochen später liegt die Einschätzung der beiden Psychologen vor. Sie berichten in ihrem Gutachten, Anders Breivik sei der Meinung, er könne die Gedanken seiner Gesprächspartner lesen, Dies schätzen sie als produktiv psychotisch ein. Er stelle sich selbst als einzigartig dar und glaube, er sei der Mittelpunkt jedes Geschehens und vergleiche seine Situation mit dem Prozess gegen die Nazi-Kollaborateure nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach Meinung der beiden Psychologen ein Anzeichen für Größenwahn. Er spreche von sich selbst abwechselnd im Singular und im Plural, habe kein Gespür für die eigene Identität. Des Weiteren seien auch Wortneuschöpfungen wie Nationaldarwinismus, mit denen er um sich werfe, eventuell ein Hinweis auf psychotisches Erleben. Sie kommen zu dem Schluss, dass Anders Behring Breivik unter paranoider Schizophrenie leidet. Er habe die Anschläge unter Einfluss einer Psychose ausgeführt, sei daher nicht schuldfähig und gehöre in psychiatrische Behandlung, nicht ins Gefängnis. Als die Inhalte des Gutachtens bekannt werden, wird Kritik daran laut. Aus den Reihen der Angehörigen und Betroffenen wird ein weiteres Gutachten gefordert. Die Möglichkeit, dass der Attentäter, der 77 Menschen an einem einzigen Tag das Leben nahm, aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit eine Strafmilderung erhalten könnte, schockiert die Menschen. Auch aus fachlichen Kreisen wird das Gutachten stark kritisiert. Zu guter Letzt ist auch der Begutachtete selbst alles andere als einverstanden mit dem, was in diesem Gutachten zu seiner Person geschrieben steht. Seiner Meinung nach stehe er durch das Gutachten als psychisch kranker Mensch, als Mensch mit schwacher Psyche da, etwas, das seiner Meinung nach auf gar keinen Fall zutrifft. Würde dieses Gutachten die Grundlage für sein Urteil werden, würde seine Tat für immer als die eines Verrückten statt die eines politischen Märtyrers bekannt werden. Dann wäre alles umsonst gewesen. Aufgrund des starken Aufschreis aus den verschiedenen Reihen gibt das Gericht tatsächlich ein zweites Gutachten in Auftrag. Zusätzlich soll Breivik 4 Wochen lang rund um die Uhr von Fachpersonal beobachtet werden, das immer wieder schriftliche Berichte zu seinem Verhalten und seinem psychischen Zustand formulieren soll. Diese Berichte sollen den nächsten Gutachtern als zusätzliche Grundlage dienen. Die Psychologen Terje Torrissen und Agnar Aspas kommen nach einer eingehenden Begutachtung des Inhaftierten und der Sichtung aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen zu einem gänzlich anderen Schluss als ihre Vorgänger. Sie diagnostizieren Anders Breivik eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen. Er misse der eigenen Bedeutung eine großartige Wichtigkeit zu, sehe sich selbst als einzigartig und hege den Wunsch nach Berühmtheit, Erfolg und Macht. Zudem sei er absolut unfähig zu Empathie, Reue oder emotionalem Ausdruck gegenüber den Betroffenen seines Handelns. Die Sachverständigen schließen mit der Aussage, dass es sich bei einer Persönlichkeitsstörung zwar um eine psychische Erkrankung nach den klassischen Diagnosekriterien handele, Anders Behring Breivik zum Zeitpunkt der Tat jedoch trotzdem vollkommen zurechnungsfähig war und sich im Klaren darüber, was er tat. Als der Prozess am 16. April beginnt, steht das Gericht damit vor 2 komplett gegensätzlichen Gutachten und der Aufgabe zu entscheiden, welches von beiden nun zutrifft. Es ist kurz vor 9, als Anders Behring Breivik den Gerichtssaal betritt. Er kann sich das Grinsen angesichts der Menschenmassen vor und im Saal nicht verkneifen. Ist es doch genau das, was er sich gewünscht hat? Endlich hat er seine Bühne. Sobald seine Hände vom Bauchgurt gelöst werden, nutzt er die Aufmerksamkeit der zahlreichen Journalisten, um sie mit einem rechtsextremen Gruß willkommen zu heißen. Um 9 Uhr betreten die zuständigen Richter den Saal. Alle erheben sich, bis auf den Angeklagten. Er bleibt sitzen, unterdrückt ein Grinsen und lässt sich demonstrativ in den Stuhl sinken. Unaufgefordert ergreift er das Wort. Ich akzeptiere weder das norwegische Gesetz noch dieses Gericht, weil ihr Mandant von Parteien kommt, die den Multikulturalismus unterstützen. Es folgt die Verlesung der Anklage durch die zuständige Staatsanwältin. Diese verliest den Tatablauf des 22. Juli 2011 und sie nimmt sich die Zeit, die Namen jedes der 77 Todesopfer deutlich zu verlesen. Ebenso nennt sie Alter und Todesursachen. Mit jedem Wort wird es stiller im Saal. Eine unsichtbare Schwere legt sich über die Anwesenden. Nur die Schluchzer der Angehörigen sind neben der Stimme der Staatsanwältin zu hören. Diese geht über zu den Überlebenden, spricht von den Verletzungen und den Traumata, die sie erleiden mussten. Sie berichtet von Amputationen, Gehirnblutungen, offenen Schädelbrüchen, von geschädigten Sehnerven, verletzten inneren Organen. Als Breivik, der die ganze Zeit mit zusammengekniffenen Lippen auf seinem Stuhl saß, sich zu den Worten der Staatsanwältin äußern darf, steht er auf. Ich gebe die Taten zu, aber ich erkenne keine Strafschuld an. Ich berufe mich auf das Recht der Notwehr. Nach der ersten Staatsanwältin kommt der zweite Staatsanwalt Holden zu Wort. Dieser plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Er sei der Meinung, das dauerhafte Spielen von World of Warcraft habe Breivik aus der Realität in ein wahnhaftes Gebilde seiner schizophrenen Erkrankung gezerrt, nachdem er in seinem wahren Leben das ein ums andere Mal scheiterte. Als Beleg für Breiviks Welt des Wahnsinns benennt er den Film, den der Angeklagte vor seiner Tat erstellte. Diesen spielt er im Saal ab. Auf dem Bildschirm erscheint ein ikonisches Schwarz-Weiß-Bild. Es erinnert an Aufnahmen der 40er oder 50er Jahre. Ein Soldat der Roten Armee hisst die sowjetische Flagge auf dem Berliner Reichstag. Die Geburt des Kulturmarxismus, wie Breivik es nennt. Die Musik ändert sich, geht über in eine arabische Melodie, begleitet von einer männlichen Stimme. Nun sind Bilder von schwangeren, verschleierten Frauen zu sehen. In ihren Bäuchen befinden sich jedoch keine heranwachsenden Kinder, sondern große, runde Bomben. Man sieht große Gruppen von Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa. Dicke Schlagwörter werden in der Mitte des Bildes eingeblendet. Kraft, Ehre, Opfer, Martyrium. Begleitet werden sie von mittelalterlichen Motiven und Bildern von Tempelrittern. Am Ende des Films steht ein einziger Satz: Der Islam wird wieder aus Europa vertrieben werden. Das Flackern auf der Leinwand im Saal endet. Der Film ist vorbei. Während die Bilder für die meisten Menschen im Raum wie eine wahllose Aneinanderreihung eines extremistischen Attentäters wirkt, scheinen sie den Angeklagten tief berührt zu haben. In Breiviks Gesicht ist zum ersten Mal eine Gefühlsregung zu sehen. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Er beginnt zu weinen, offen und ohne Scham. Der zweite Verhandlungstag beginnt. Nun ist der Angeklagte an der Reihe, nun darf er den Zeugenstand betreten. Dies tut er mit einem Stapel Papiere in der Hand, die er feierlich auf den Tisch legt. Dann beginnt er zu lesen. Ich stehe heute hier als Repräsentant der norwegischen und internationalen Widerstandsbewegungen. Zum ersten Mal hört der gesamte Saal seinen Ausschweifungen zu. Sie hören Breiviks Sorge, Europa werde vom Islam überrannt. Hören, wie er die Arbeiterpartei beschuldigt, Norwegen in einen multikulturellen Abgrund zu stürzen. Hören Vergleiche zwischen dem Sommercamp der AUF auf Utøya und politischen Indoktrinationslagern, als die zuständige Richterin zum ersten Mal einschreitet. Sie ermahnt Breivik, seine Worte zu mäßigen, aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen. Außerdem fordert sie ihn auf, bald zum Ende zu kommen. Die vereinbarte Zeit von einer halben Stunde sei fast vorbei. Doch Breivik ist noch lange nicht am Ende. Er habe 13 Seiten seines Manifests dabei. Und das sei bereits die stark gekürzte Version. Er müsse das gesamte Manuskript vorlesen. Andernfalls werde er sich in diesem Prozess gar nicht mehr äußern. Seine gesamte Verteidigung hänge von diesen 13 Seiten ab. Als er das sagt, erinnert er mehr an ein trotziges Kind als an einen erwachsenen Mann. Die Richterin lässt ihn gewähren. Schließlich kommt Breivik endlich zum Schluss. Ich komme zum Ende. Die politische Elite in diesem Land ist so schamlos, von uns zu erwarten, dass wir der Dekonstruktion applaudieren. Und wer nicht mitklatscht, wird als übler Rassist und Nazi gebrandmarkt. Das ist der wahre Wahnsinn. Sie sind diejenigen, die man einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen müsste. Sie sind die Kranken, nicht ich. Es ist nicht rational, sein Land mit Afrikanern und Asiaten zu überschwemmen, sodass unsere Kultur kaputt geht. Das ist der wahre Wahnsinn. Das ist die wahre Bosheit. Ich habe in Notwehr und im Namen meines Volkes, meiner Religion, meiner Stadt und meines Landes gehandelt. Deshalb verlange ich, von dieser Anklage freigesprochen zu werden. Zufrieden blickt er sich um, als erwarte er Applaus für die gerade erfolgte Lesung. Doch im Saal bleibt es still. Auf den ausführlichen, an manchen Punkten verstörenden Monolog des Angeklagten folgen grauenvolle Tatort- und Autopsieberichte der Todesopfer von Anders Behring Breivik. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen wird auf das Zeigen von Tatortfotos verzichtet. Die Wunden und Verletzungen werden aus Diskretion mithilfe eines grauen Dummies dargestellt. Als nächstes folgen die Berichte der Überlebenden. Sie füllen den Raum, Sätze bleiben in der Luft hängen und begleiten alle Anwesenden am Abend nach Hause. Ich habe meinen besten Freund verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich zuerst gehört habe, Schüsse oder Schreie. Er bettelte, bitte, bitte, nicht schießen. Freitag, 8. Juni 2012. Ulrich Frederik Malt, Professor der Psychiatrie, nimmt seinen Platz im Zeugenstand ein. Er ist heute hier, um das Gericht über die psychiatrischen Hintergründe des Falls und die Inhalte der beiden Gutachten aufzuklären. Schritt für Schritt geht er die Diagnosekriterien für die Diagnose der dissozialen Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen durch, die er selbst für zutreffend hält. Die Worte des Psychiaters werden im ganzen Land live übertragen, trotz Protesten des Angeklagten, es handele sich hier um seine psychische Gesundheit, um stigmatisierende Behauptungen, die seiner Meinung nach zu persönlich seien, um sie der Welt zu präsentieren. Malt bezeichnet Anders Breivik nicht, wie so viele andere vor ihm, als Monster, sondern als zutiefst einsamen und traurigen Menschen, der tief in seinem Inneren leidet, dessen Tat ein Versuch war, sich aus dem inneren Gefängnis, einem psychischen Gefängnis, zu befreien. Ein Mann, für den die eigene Tat eine ebenso große Tragödie sei wie für den Rest der Menschheit. Als er endet, darf Breivik sich zu dem Gesagten äußern. Er zeigt sich sichtlich angespannt. Es ist deutlich, dass ihn das, was hier über ihn gesagt wurde, verärgert. Er bezeichnet die soeben getätigten Aussagen des Psychiaters als Rufmord, als lächerlich, als Beleidigung. Er führt aus, dass keines der genannten Merkmale auf ihn zuträfe, nennt dabei Beispiele aus seiner Kindheit, die das untermauern sollen. Weitere Psychologen kommen in den Zeugenstand und äußern ihre Meinung zum psychischen Zustand des Angeklagten. Der Psychologe Erik Johansen arbeitet im Hochsicherheitsgefängnis und hat viel Zeit mit Breivik verbracht, viele Gespräche geführt. Nie habe es in der ganzen Zeit Anzeichen einer Psychose gegeben, sehr wohl aber Anzeichen von narzisstischen Persönlichkeitszügen. Breiviks Ideen seien ein Ausdruck extrem rechtsradikaler Gesinnung und die Art, wie er sie präsentiert, erkläre sich durch sein aufgeblasenes Selbstbild, schloss Johansen. Seine Erklärung für die Behauptung, die Knights Templar seien eine vom Angeklagten gegründete Organisation, die im Hintergrund agiert, er glaubt, Breivik lügt. Er sei sich selbst völlig im Klaren darüber, dass der Orden eine Erfindung sei. Er wolle Leute für ein Netzwerk rekrutieren, aber das ist nicht so einfach, wenn man alleine ist. Die Behauptung, er sei nicht allein, mache ihn mächtiger und sie sehe Furcht. Er lüge, um anderen Angst und sich selbst interessanter zu machen. Damit lenke er von seiner Biografie ab, die von ständigem Scheitern und Abweisung geprägt sei. Er sei zudem in der Lage, sich selbst von außen zu betrachten, was eindeutig gegen eine Psychose spreche. Auch die Worte dieses Experten verärgern Breivik sichtlich. Seine Stimme ist leise, bedrohlich, als er das Wort ergreift. Ich bin nie im Leben von jemandem abgewiesen worden. 2 Monate später, am 24. August 2012, spricht das Gericht endlich das lang ersehnte Urteil. Anders Behring Breivik wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Er wird zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Mit der Möglichkeit einer anschließenden Sicherungsverwahrung sollte er nach Ablauf der Haftstrafe weiterhin eine Bedrohung für die allgemeine Sicherheit darstellen. Am 22. Juni 2011 wurden im Zentrum von Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen kaltblütig ermordet. Menschen, die morgens zur Arbeit gingen und von der Explosion ausgelöscht wurden. Kinder, die eine gute Zeit im Sommercamp erleben wollten, kamen nicht mehr nach Hause. 2022 wird eine Gedenkstätte für die Opfer des Attentats errichtet. Am Fähranleger zur Insel Utøya befinden sich nun 77 Bronzesäulen. Eine für jeden Menschen, der an diesem Tag sein Leben verlor.
Ich kannte den Fall schon bevor wir ihn uns für diese Folge angeschaut haben. Aber ich muss gestehen, dass ich mich nie in der Intensität mit den einzelnen Details befasst habe. Und obwohl ich wusste, was passieren würde, hat sich mir insbesondere in dem Moment der Magen umgedreht, als du vorgelesen hast, dass eines von den Opfern gesagt hat, bitte nicht schießen. Mhm. Und das ist, mir ist so schlecht geworden, weil ich das so, es hat mich einfach sehr getroffen. Diese Vorstellung von diesen unschuldigen Kindern, die sich auf dieser Insel befinden und diese widerliche Art und Weise, sich auf diese Insel zu sneaken, also sich da so reinzuschummeln quasi in diese so friedliche Zusammenkunft von Kindern und Jugendlichen. Und irgendwie war ich die ganze Zeit in dieser zweiten Folge während des Falls gefangen in so einer Mischung von einem, ich will nicht sagen Schmerz, aber es hat irgendwie wehgetan zuzuhören und gleichzeitig Abscheu, weil ich es so unglaublich finde, wie dreist er ist und wie pervers sein Vorgehen ist und was mich am allermeisten, wirklich mit Abstand am allermeisten daran triggert, ist die Tatsache, dass sein Plan einfach so gut aufgegangen ist. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie kann dieser Plan so gut funktionieren? Es nervt mich so sehr, dass es so gut funktioniert hat. Mhm. Weil er es geschafft hat, so vielen unschuldigen Menschen das Leben zu nehmen. Und es lässt mich irgendwie so unglaublich wütend zurück, weil ich mir denke, die hätte irgendwas anderes passieren müssen. Es hätte irgendwas nicht funktionieren dürfen von deinem Plan. Und das macht mich so wütend.
Ja.
Und gleichzeitig so traurig.
Ich verstehe voll, was du meinst. Obwohl man natürlich diese ganze Story kennt und ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich ja diesen Film geschaut hatte, den es auf Netflix gibt. Der 22. Juli heißt der und dieser Film, also der hat mich hauptsächlich traurig gemacht, muss ich sagen, weil in diesem Film ganz viel auf Seiten der Opfer geguckt wird und die Geschichten halt der Überlebenden und auch der dort Gestorbenen eben erzählt wird von diesem einen Jungen, Vilja hieß der irgendwie im Koma liegt, dann irgendwie ganz schwere Verletzungen hat, Kopfverletzungen hat und sich wieder zurück ins Leben kämpft und auch dann im Gerichtssaal gegen Anders Breivik aussagt. Nach diesem Film war ich total traurig und ich bin ehrlich total verheult. Der hat mich richtig fertig gemacht, dieser Film. Und bei der Recherche zu diesem Fall war diese Traurigkeit auch da, aber ich muss sagen, bei mir war viel mehr Wut diesmal. Vielleicht, weil wir uns in der Folge mehr auf den Täter fokussiert haben. Da möchte ich auch kurz sagen, das haben wir absichtlich gemacht. Unser Podcast ist dafür da, sich die Psyche von Menschen anzuschauen, die Straftaten begehen. Natürlich gibt es auch die Seite der Opfer, aber einfach aus Zeitgründen haben wir eben hier ganz bewusst auf die Seite, die Psyche, die Überzeugung von Anders Breivik geschaut. Und da muss ich sagen, ist bei mir hauptsächlich Wut und Unverständnis. Ja, und auch so ein enttäuschtes Gefühl, dass alles so funktioniert hat, wie er sich's vorgenommen hat. Dass die Bombe hochgegangen ist und auch wirklich dann, als Leute in der Nähe standen. Dass die wirklich die Fähre geholt haben, als er sich als Polizist ausgegeben hat und nicht irgendwie misstrauisch geworden sind und gesagt haben, ja, zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis, bevor er auf die Insel kam. Dass er dort auch noch, dass sich die Kinder auch zusammengesammelt haben, als er eben da den, ich sag mal, Befehl gegeben hat, dass es weitergegeben wurde, sich alle gesammelt haben und er wirklich da einfach in diese Menge von Kindern schießen konnte. Das hat alles einfach genauso hat es funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat und wie er es geplant hat. Und sogar noch am Ende im Gerichtssaal ist es so gelaufen, wie er es wollte. Es ist am Ende so gelaufen, dass er die Bühne hatte, die er haben wollte.
Mit seinem blöden 13-Seiten-Manifest.
Genau, ja. Da habe ich mir zwischendurch gedacht, wie kann diese Richterin ihn fertig reden lassen? Wenn eine halbe Stunde abgemacht ist, dann wird er auch nur eine halbe Stunde reden. Ich hätte ihn keine Sekunde länger reden lassen. Aber gut, er durfte alles zu Ende sprechen, was mir total gegen den Strich ging, muss ich sagen. Und dass er halt, er wollte nicht als psychisch krank gelten. Er wollte nicht, dass das erste Gutachten für das Urteil eben berücksichtigt wird. Und genau das hat er geschafft. Jetzt unabhängig davon, ob das erste Gutachten die Diagnose gestimmt hat oder nicht. Es ist am Ende so gelaufen, wie er es haben wollte. Am Ende war seine Tat nicht die Tat eines Psychotikers, sondern die Tat von einem total gestörten, radikalen Menschen, aber niemand, der unter einer Psychose leidet und unzurechnungsfähig war.
Ja, und ich glaube, das hat mich auch noch on top noch wütender gemacht, weil ich dachte, er hat so viel Raum gehabt, so viel Platz gehabt, sich darzustellen und hat es genutzt, indem er irgendwie diesen rechtsradikalen Gruß im Gericht zeigt und da dieses Video von ihm abgespielt wird, mit diesen absurden Inhalten, dann bricht er da in Tränen aus. Und also er hat einfach so eine unglaubliche Bühne gehabt im Gerichtssaal. Und ich weiß nicht, ich frage mich halt, ob diese Bühne gegeben wurde, um quasi allen zu zeigen, wie absurd er ist.
Hm.
Und also, dass es gar nicht so darum ging, ihm eine Bühne zu geben, um zu zeigen, wie toll er ist, sondern um zu zeigen, wie absurd dieser Mensch ist. Und um deutlich zu machen, wie unglaublich weit entfernt er von der Norm ist. Und eben nicht darauf zu achten, ob ihm das jetzt für sein Ego irgendwie in die Karten spielt oder nicht, sondern darauf zu achten, darzustellen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst bloßzustellen damit, auch wenn er der Meinung ist, er hätte es allen gezeigt.
Ja, genau. Also ich meine, er wollte diese Bühne, er hatte diese Bühne, aber ich glaube gleichzeitig auch, wie du sagst, dass er sich lächerlich gemacht hat, dass er sich bloßgestellt hat und dass mit jedem Wort, das er gesagt hat, alle Menschen, die ihm zugeguckt haben, immer mehr gemerkt haben, wie absurd das alles ist und wie gestört das ist. Ich sag, also das Wort sage ich irgendwie nicht oft und auch nicht gerne irgendwie, weil das so man oft so daher sagt, von wegen, der ist ja gestört. Aber da wirklich so ganz gestörte Inhalte geteilt hat, wo auch wirklich jeder gemerkt hat, dass das nicht so sehr man irgendwie wütend darüber ist, dass er diese Bühne hat, die er sich gewünscht hat, glaube ich auch, ist es auf dieser einen Seite eben gut, weil wirklich jeder, der zugeguckt hat, jeder, der das in den Medien verfolgt hat, okay, nicht jeder, sicher nicht jeder, es ist nie jeder, aber die meisten Menschen gesehen haben, wie lächerlich das ist, wie absurd das ist und auch wie gestört er ist. Also dieses Wort benutze ich nicht gerne, weil das so inflationär benutzt wird, so der oder die ist doch gestört. Aber da eben wirklich, was für gestörte Inhalte daraus kommen, wie gestört er in seinem Denken ist. Und das, denke ich, kam vielleicht auch bei diesen 13 Seiten, die er da vorgelesen hat, ganz deutlich raus. Und vielleicht war das auch mit ein Grund, warum die Richterin ihn hat fertig reden lassen.
Ja, was irgendwie hat sich halt ein Teil von mir gewünscht, dass sie ihn schuldunfähig sprechen oder zumindest vermindert schuldfähig sprechen, weil ich mir dachte, ich will, dass er diesen Stempel hat. Ich will, dass er für sein Ego, will ich, dass er diesen Stempel hat, der ihm attestiert, dass er nicht in der Lage war, sich entweder also das Unrecht seiner Tat einzusehen oder sich sein Verhalten zu steuern. Und einfach nur, um ihn damit endgültig zu jemandem zu machen, der nicht in der Lage war, es anders zu tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, obwohl das ja, ich habe das auch und das ist ja alles andere als irgendwie professionell oder objektiv. Das ist einfach nur so dieser Gedanke von so, es würde einfach eine unglaubliche Genugtuung geben und es wäre so ein, du hast es einfach richtig verdient, dass es nicht so läuft, wie du es möchtest.
Für mich, also es ist komplett unprofessionell, was ich gerade sage. Also ich weiß, aber es wäre für mich auch gar nicht so, und du hast es verdient, weil ich ihm nicht wünschen würde, also weil ich diese Vorurteile natürlich blöd finde, zu sagen, weil jemand diese psychische Erkrankung hat, sondern weil ich mir gewünscht hätte, dass wir seine Arten zu denken und diese Art, wie er die Welt gesehen hat, zu etwas erklären, das so weit außerhalb der Norm ist, dass das schon keine politische Meinung mehr sein kann.
Ah, du meinst, dass es deutlich auch nach außen so kommuniziert wird, von wegen, dass es so abstrus, dass es nicht mehr einem logisch denkenden Menschen zugeschrieben werden
genau.
kann.
Genau. Mhm. Und darum ging es mir, dass man ihn damit hätte in der öffentlichen Wahrnehmung zu jemandem erklären können, der offensichtlich nicht in der Lage dazu ist, diese Art von Einsicht zu haben.
Ja.
Dass es so abstrus ist, dass man das nicht mehr gesund nennen kann. Und deswegen, also gesund im Sinne von, ich meine, er hat ja eine Persönlichkeitsstörung, aber gesund im Sinne von vermindert schuldfähig oder schuldunfähig, weil Zurechnungsfähigkeit, genau. Ja. Und irgendwie hätte ich mir das so als Zeichen gewünscht, obwohl ich auf der anderen Seite aus einer professionellen Perspektive natürlich dankbar bin dafür, dass sie es nicht getan haben, weil sie damit klinisch und juristisch sauber gearbeitet haben, was natürlich super wichtig ist, weil stell dir mal vor, da wäre irgendwie was schiefgegangen dabei und dann hätte das der ganze Prozess nochmal angefangen werden müssen oder sowas. Also
ja.
Von daher ist es meine sehr unprofessionelle Mein erster sehr unprofessioneller Gedanke zu diesem Thema gewesen.
Ja, genau. Und was wäre dann gewesen, wenn er zum Beispiel halt wirklich als unzurechnungsfähig eingestuft worden wäre und eben psychotisch, dann würde er ja in das, ich nehme an, in das norwegische Äquivalent zu Maßregelvollzug hier kommen. Und gut, spätestens da würden sie merken, dass es dann keine Psychose war und spätestens dann würden sie wahrscheinlich auch die Diagnosen ändern. Aber also im schlimmsten Fall würde er da halt durchlaufen und alle würden sagen, ach, der ist aber remittiert.
Ja.
Also dem geht's wieder gut, der hat keine Psychose mehr. Ich glaube nicht, dass das bei der Intensität des Delikts und auch bei der Öffentlichkeitswirksamkeit die einfach ihn lockern würden und einfach rauslassen würden. Das glaube ich nicht, dass es passieren würde. Dafür ist es zu schlimm und zu viel und zu schrecklich auch generell über die ganze Welt gegangen. Aber eben so dieses... Er hätte da halt einen guten Job machen, also er hätte eine gute Figur machen können, weil er ja nicht psychotisch ist. Das heißt, da wäre ich auch so ein bisschen so gewesen, so mir irgendwie Sorgen gemacht, wie es dann eben im Maßregelvollzug läuft, weil da er offensichtlich keine Psychose hat und ob er dann entweder als remittiert gilt oder eben als, okay, wir ändern deine Diagnose, weil du bist nicht psychotisch. Das wäre natürlich der beste Fall gewesen, aber darauf kann man sich auch nicht verlassen. Von daher finde ich am Ende es schon gut, dass er für zurechnungsfähig erklärt wurde, weil es meiner Meinung nach das einzig Richtige ist. Aber dieses Bittere, das ist halt auch das war, was er wollte, bleibt halt irgendwie.
Ja. Ja, und, ja. Also, wie gesagt, aus einer professionellen Perspektive stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber aus einer sehr persönlichen, sehr unwilligen Perspektive, die ihm diesen Erfolg einfach nicht gönnt, hätte ich ihn gerne in einer forensischen Psychiatrie gesehen.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Diese Gefühle hatte ich eins zu eins.
Ich will das nochmal ganz deutlich machen, nicht, dass irgendjemand mich da falsch versteht. Nicht, weil ich möchte, dass ihm jemand aufgrund des Aufenthalts in einer forensischen Psychiatrie mit Vorurteilen begegnet. Also um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Und nicht, weil ich finde, dass man dann ihn irgendwie belächelt hätte, weil er eine psychische Erkrankung hat. Das meine ich nicht. Sondern weil man dann der Abstrusität seines Gedankengutes den Stempel von, das kann nicht zurechnungsfähig sein. Jemand, der so denkt, kann nicht zurechnungsfähig sein, ihm das gegeben hätte und ihm damit den Anspruch, den er ja selber hatte, an, ich mache das total, weil ich total logisch denke und es ist alles total sauber und strategisch und so weiter und so fort. Alles, was er wollte und was er nach außen darstellt, das hätte man ihm abgesprochen. Und darum geht's mir. Also versteht mich bitte nicht falsch.
Vielleicht wäre das eine ganz gute Überleitung zu der Frage, warum wir denn glauben, dass er keine Psychose hatte. Also warum sind wir eher der Meinung, dass das zweite Gutachten zutrifft und nicht das erste?
Ja, wo fange ich denn an? Also ich muss gestehen, dass ich während des Falls bei der ersten Begutachtung, die dann zu dem Thema Psychose kam, saß ich Maxi gegenüber und ich wusste das zwar, aber jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir wieder, was? Wie bitte? Wie genau seid ihr denn darauf gekommen?
Mhm.
Also, ja. Zum einen, und das war für mich das Allergrundlegendste davon, ist, was für mich ganz eindeutig gegen eine Psychose spricht, ist, dass er offensichtlich Realität von Nicht-Realem unterscheiden kann und sich selber sehen kann mit allem, was er getan hat, wie er wirkt, was er geplant hat, was er umgesetzt hat, warum er das umgesetzt hat. Ja, die Perspektive, die er darauf hat und die Gründe, die er dafür hatte, die sind so extrem, dass man denkt, das könnte auch eine Psychose sein, weil sie so extrem sind. Aber sein Verhalten und sein Auftreten und seine Art und Weise zu sprechen, sich zu erklären, sich zu rechtfertigen, haben in meinen Augen überhaupt nichts Psychotisches. Von allem, was ich gesehen, gelesen, gehört habe, habe ich nirgendwo was gesehen, das ich psychotisch fand.
Same. Ich musste total den Kopf schütteln. Also wirklich, da dachte ich mir wirklich so, was ist da denn los? Als ich halt gelesen habe, dass diese beiden Psychologen direkt als ersten Grund dafür, dass sie ihm eine Psychose, dass sie eine Psychose bei ihm vermutet haben, meinen, dass er der Meinung wäre, er könne ihre Gedanken lesen. Also ne, was er ja tatsächlich in dem Interview mit ihnen gesagt hat, war wohl irgendwie, ich weiß ganz genau, dass sie mich nicht anlügen würden. Und sie beiden fragen ihn, warum denn? Und er meinte, ja, weil ich das merken würde, ich bin Verkäufer, was er ja in seiner Laufbahn tatsächlich auch war. Ich bin Verkäufer und ich merke sowas, ich kann das voraus, ich kann das sehen, was sie antworten und ich kann sie einschätzen, so in dem Sinne. Und das ist halt sowas, wo ich niemals auf die Idee kommen würde, dann zu sagen, ach, der ist also psychotisch total davon überzeugt, dass er Gedanken lesen kann. Das ist einfach einer, der komplett davon überzeugt ist, so ein Verkaufsguru zu sein und die Menschen sich gegenüber komplett lesen zu können und der Meinung zu sein, jeden durchschauen zu können. Und da, ich meine, wie viele Menschen gibt es, die da der Meinung sind und nicht psychotisch sind?
Weißt du, was ich daran nicht verstehe? Da müsstest du doch theoretisch, also ich war ja bei dem Interview und der Befragung, aber du weißt, was ich meine, der Erhebung war ich ja nicht dabei. Aber da musst du doch im Grunde nur die Frage stellen, wenn sie das sagen, dass sie wissen, wenn wir lügen, glauben sie, dass wir unsere Gedanken lesen können? Und dann sagt ihnen gegenüber doch, ja, denn ich kann die Gedanken von allen Menschen lesen. Und dann weißt du, okay, das könnte Richtung Psychose gehen. Oder der sagt, nee, aber ich bin Verkäufer, ich sehe in ihrem Gesicht, wenn sie lügen. Und dann denkt man sich, vielleicht doch eher Narzissmus.
Ja, so sehr überschätzend, aber nicht psychotisch.
Ja, und das ist was, wo ich mich auch gefragt habe. Also, wir waren ja nicht dabei, aber ich habe mich aus der Distanz wirklich gefragt, Freunde, was habt ihr denn, wie genau ist das denn abgelaufen, dass ihr auf die Idee gekommen seid? Mhm.
Ich glaube, sie haben auch schon diese 7 Fragen, die er ihnen gestellt hat. Die hat er, glaube ich, haben sie, glaube ich, auch schon als psychotisch wahrgenommen oder als psychotisch eingestuft, wo ich mir auch denke, so, das schreit doch nach narzisstisch. Also das schreit doch total danach, wenn da Gutachter hinkommen und er dann direkt schon hier 7 Fragen vorbereitet hat, um die zu prüfen, um zu sagen, ja, die dürfen mich untersuchen oder nicht. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt da an die Patienten denke, die ich zum Beispiel in der forensischen Klinik habe, keiner von denen hätte die Audacity gerade, da das zu fragen oder da irgendwie zu meinen, er will das irgendwie einschätzen oder er kann oder will und kann das irgendwie entscheiden. Ja, wenn mir wieder ein Patient einfallen, der das machen würde und der hat eine antisoziale und narzisstische Persönlichkeitsstörung. So, das ist so, das springt einen doch an zu sagen, ich frage dich jetzt 7 Fragen und dann entscheide ich, ob du es wert bist, mit mir zu sprechen.
Wobei, jetzt muss ich dir ja mal in Schutz nehmen. Wobei, man könnte natürlich auch sagen, jemand, der da sitzt und dir 7 Fragen stellt und der vielleicht an einer paranoiden Schizophrenie leidet, versucht vielleicht mit diesen 7 Fragen, ist ja auch auffällig, dass es gerade 7 sind, herauszufinden, ob du vertrauenswürdig genug bist, als dass er dich in sein Geheimnis einweihen kann oder ob du zu den anderen gehörst, zu den Bösen, zu denen, die ihn verfolgen, wie auch immer. Und dann wiederum könnte es Sinn ergeben, weil ich erinnere mich ganz gut an den Bekannten, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, den ich hatte, der eine paranoide Schizophrenie entwickelt hat. Und der hat damals zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich muss dir ein paar Fragen stellen, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und aus der Perspektive, nur um so ein bisschen auch eine andere Blickrichtung mit reinzubringen, könnte man wiederum sagen, naja gut, je nachdem, was das für Fragen sind und aus welchem Grund sie gestellt werden, könnte das auch für eine Psychose gesprochen haben.
Eben, wenn das ein Mensch ist, der misstrauisch ist und ängstlich ist und eben halt wirklich so, wie du sagst, so ich muss dir vertrauen können oder ich will rausfinden, ob ich dir vertraue, dann ja. Aber bei ihm hast du eindeutig dieses... Ich entscheide mal, ob ihr gut genug seid für mich.
100%.
Und dann sind die so, oh ja, Psychose. Nee. Also das habe ich gelesen wirklich und ich war so, Und wirklich alles, was sie noch gesagt haben, dass er irgendwie seine Situation mit dem Prozess gegen die Nazi-Kollaborateure nach dem Zweiten Weltkrieg vergleicht. Tut mir leid, das fällt bei mir in, der hat einfach ein total, was haben wir mal gesagt, schillerndes Selbstbild, aber halt so, was er halt als schillernd empfindet.
Ja.
Ne, die Nazi-Regime und so fand er ja super. Was hat er auch da gesagt, das mit den Unternehmen oder mit den Firmen, wo die Frauen irgendwie Leihmutter sind und dann bestimmten Phänotyp an Mensch gebären sollen. Ja. So, das ist ja alles sowas, das hat er sich ja nicht als erste Person auf diesem Planeten ausgedacht, ne? Also dieses, dass er der gleiche Phänotyp von Mensch sein soll und nur der ist auch der Gute, so von wegen Aria-mäßig, wie es ja früher bei den Nazis war, das hat er ja schon sehr glorifiziert. Von daher ist es für mich einfach eher nochmal sowas, so dieses schillernde Selbstbild von wegen, ich bin, das war ja für ihn nichts Schlechtes, das war für ihn ja ein, was er hochgehalten hat. Und von daher ist das für mich auch nicht irgendwie was psychotisch Verkennendes, sondern wieder ein sich selbst hochheben, sich selbst auf eine Linie setzen mit seinem, ich sag's mal in Anführungszeichen, Vorbildern.
Was ich als Argumentationslinie auch sehr fragwürdig fand, kannst du mir gerne gleich dazu sagen, wie du das siehst, aber was ich als Argumentationslinie auch eher fragwürdig fand, war zu sagen, dass die Welt von World of Warcraft ihn in eine schizophrene, psychotische Situation hineingezerrt hätte. Und das ist was, wo ich mir dachte, wann kommen wir eigentlich mal zu dem Punkt, an dem wir aufhören, Computerspiele dafür verantwortlich zu machen, dass Leute schlimme Dinge tun oder eine Psychose entwickeln oder was auch immer. Also wenn ein Computerspiel etwas verursachen kann, dann vielleicht eine Computerspielsucht. Okay. Von mir aus.
Und wir haben auch schon mal gesagt, es kann Gewalttendenzen verstärken, aber nur, wenn die schon vorher gut da waren und schon gut ausgeprägt da waren.
Genau, aber das auch nur, weil sie ermöglichen, diese Situationen zu üben.
Genau.
Und da eben diese Scham und den Skrupel noch weiter zu verlieren.
Ja.
Genau, aber würde jetzt jemand, der reinen Herzens ist, nein, Quatsch, aber jemand, der der ein großes Problem mit Gewalt hat, zum Beispiel anfangen, Ballerspiele zu spielen, was relativ unwahrscheinlich ist, aber angenommen, es wäre so, würde das diese Person ja nicht zu einem Attentäter machen.
Nein.
Und genauso wenig wie das passiert, ist World of Warcraft in der Lage dazu, aus einem gesunden Menschen jemanden mit einer Schizophrenie zu machen.
Auf gar keinen Fall.
Also, und das war der Moment, an dem ich ernsthaft auch an der Professionalität des Staatsanwaltes gezweifelt habe, weil ich mir dachte, ich weiß, du bist kein Psychologe. Aber das musst du doch irgendwie mal, also du kannst sowas doch vor Gericht nicht einfach sagen. Also einfach so. Weißt du, was ich meine? Dann musst du doch, das musst du dir doch mal angeguckt haben oder so.
Ja, oder das halt mit irgendjemandem zumindest mal vorbesprechen, wenn du irgendwie meinst, kann das nicht damit zusammenhängen. Also wenn du das vor allem bei so einem Prozess sagst, vor so vielen Menschen, musst du doch wissen, wovon du redest irgendwie, weißt du?
Ja.
Ja.
Also.
Das hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Auch als der hat ja dann auch dieses Video abgespielt im Prozess. Wo da diese abstrusen, dieser Trailer von Anders Breivik da irgendwie gezeigt wurde.
Ja.
Und das ist ja auch was, klar, das ist komplett daneben, das ist komplett abstrus, da denkt man sich, wo kommt das denn her? Aber das Ding ist halt, was auch für mich ganz klar macht, dass er keine Psychose hat oder hatte, ist, dass das alles Ideen und Überzeugungen sind, die zwar bei ihm sehr extrem sind, aber die er nicht alleine hat. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die diese Einstellung haben. Es gibt Menschen, die sind rechtsextrem. Es gibt Menschen mit radikalen oder extremistischen Einstellungen. Er ist damit nicht alleine gewesen. Und es ist nichts, was er sich alleine in einem Wahngebilde zusammengesponnen hat, sondern es ist was mehrere Leute, ich sag mal nicht vielleicht in dem extremen Ausmaße, aber was mehrere Leute in den Grundfesten teilen. Er hat ja auch Kontakt in Foren gehabt und hat sich auch Werke von anderen Menschen angeguckt, die zumindest was so diese Einwanderungspolitik von Norwegen angeht, die gleiche Einstellung hatten ungefähr wie er. Das hat er sich ja alles auch angeguckt. Er war mit denen im Gespräch. Das heißt, es gab Leute in den Grunddingern, die gleichen Einstellungen hatten wie er. Und das spricht ganz eindeutig gegen eine Psychose, weil die darf nämlich nur von einem Menschen geteilt werden. Nur eine Person kann da diese Wahnvorstellung haben, die kann. Gut, Ausnahme verlierte. Darüber haben wir in den letzten Wochen auch mal drüber gesprochen. Also eine, maximal zwei. Ach, gut, es gibt auch mehr bei Folierde. Es gibt auch mehrere Menschen, die betroffen sein können. Aber in meisten Fällen ist es eine Person, die diese Wahninhalte hat. Die können von anderen Menschen nicht nachvollzogen werden. Und das unterscheidet eine Psychose von dem, was Anders Breivik da hatte.
Da würde ich ganz gerne hinzufügen, bei den Leuten, die sich jetzt denken, hä, aber es gibt doch ganz viele Leute mit paranoider Schizophrenie, die glauben, dass sie Jesus sind und von dem FBI deswegen verfolgt werden oder so. Ja, das stimmt. Aber diese Psychosen unterscheiden sich immer in irgendwelchen Nuancen. Es gibt immer irgendwas anderes darin. Mal ist es das FBI, dann ist es die CIA, dann ist man nicht Jesus, sondern man heißt der Messias. Also um jetzt einfach mal so ein paar sehr profane Beispiele zu nennen. Also die Psychosen sind oder die Wahninhalte sind nie eins zu eins dieselben. Selbst wenn man zwei Paranoid-Schizophrene nebeneinander stellt und sie sagen beide, sie sind der Auserwählte, dann ist der eine der, weiß ich nicht, der Messias und der andere ist Gottes verlorener Sohn.
Ja, vor allem die können es auch untereinander dann nicht nachvollziehen. Also wenn beide sagen hier, wenn beide sagen würden, ich bin Gottes Sohn, dann sind die so, nee, ich bin es doch. Also die können ihre gegenseitigen Wahnvorstellungen ja nicht nachvollziehen, weil jeder eine eigene isolierte hat.
Ja, was für mich auch nicht dafür spricht, dass er eine Psychose hat, und das wurde ja vor Gericht auch erwähnt, ist die Tatsache, dass er Wortneuschöpfungen begeht, wie zum Beispiel ja den Nationaldarwinismus. Und natürlich gibt es Menschen mit Psychosen, die neue Worte erfinden. und die diese Worte dann benutzen und nur sie selber wissen, was es bedeutet. Und dann messen sie dem irgendeinen großen Wert zu oder eine große Bedeutung. Und nur die Leute, die mit eingeweiht sind in dem Heiligen Kreis, wissen dann auch, was dieses Wort bedeutet. Aber im Fall von Nationaldarwinismus beispielsweise ist es ja im Grunde eine Kombination von zwei Worten, die an der Stelle von dem, was er denkt und was er sieht, ja irgendwie auch Sinn machen,
ja,
in ihrer Begrifflichkeit als solche.
Das sind Begriffe auch, die man verstehen kann.
Genau, ich kann mir vorstellen, was jemand meint, wenn er Nationaldarwinismus sagt. Zumindest in welche, ja, Richtung das, ja, gehen könnte. Ist immer noch sehr breit, aber in welche Richtung das gehen könnte. Und da könnte man natürlich auch sagen, warum benutzt jemand denn neue Begriffe? Warum macht jemand solche neuen Wortschöpfungen für Konstrukte, die er sich selber überlegt hat? Und das kann natürlich auch einfach nur sein, weil man sich damit selber super heftig fühlt, weil man was Neues erfunden hat und man groß und stark ist und man Worte kennt, die andere Leute nicht kennen. Und es gibt sogar Fachbegriffe für das, was ich euch erzählen will. Und das unterstützt natürlich auch seinen Versuch, so zu tun, als sei er nicht der Einzige. Denn Gruppen legen natürlich relativ schnell Worte für bestimmte Dinge fest. Es ist Teil von Kultur, für etwas die gleichen Worte zu haben. Und wenn er diese Worte benutzt, dann manifestiert er quasi sein Konstrukt nicht nur in seinem Kopf und in seinem Handeln, sondern auch in seiner Sprache, indem er dafür dedizierte Worte benutzt. Das heißt, er macht seine Konstrukte, die er gebaut hat, indem er sie verbalisiert, noch konkreter. Und für, ja, mich ist das kein Indikator für eine Psychose, sondern ein Indikator für, hey, bitte glaub mir, dass das wirklich gibt und es ist richtig heftig, denn ich habe auch ein Wort dafür.
Mhm. Genau. Der gleichen Meinung wie wir war ja auch der Psychiater Ulrich Frederik Malt oder Malt und auch die beiden Psychologen, die ja das zweite Gutachten dann geschrieben haben. Die haben ihm ja eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen diagnostiziert, wo ich viel mehr mitgehen kann. Da bin ich so, ja, sehe ich. Und der Professor Malt hat das im Zeugenstand erklärt, beschrieben, verteidigt, wie auch immer. Und ich muss sagen, bei den Dingen, die er gesagt hat, konnte ich erstmal bei allen zu 100% mitgehen. Es war für mich total schlüssig. Und jetzt werde ich wieder unprofessionell. Es hat mir eine Art Genugtuung gegeben, weil es genau das war, was Anders Breivik wie Anders Breivik nicht gesehen werden wollte. Und das ist wieder unprofessionell, das zu sagen, aber mir ist einfach so gut gefallen, dass er da halt wirklich dieses Fass aufgemacht hat, von wegen nicht dieses, er ist ein Monster und er ist nicht einschätzbar und er ist einfach so groß, dass wir es alle nicht verstehen können und es ist so eine Bedrohung, sondern er hat Anders Breivik genommen und hat ihn klein gemacht. So, er hat gesagt, es ist ein Mensch, der sein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte, das ist ein Mensch voller Traurigkeit, ein Mensch mit voller Verluste und voller Einsamkeit und eigentlich etwas total Trauriges und alles, was in seinem Leben passiert ist, beziehungsweise die Attentat, ist für ihn kein Gewinn, sondern auch eine Tragödie. Und damit nimmt er Anders Breivik so ein bisschen das weg, was er so für sich, was dieses Attentat für ihn war und wodurch er sich so hochgehoben hat. Breivik hat ja auch wirklich sehr aversiv darauf reagiert. Er fand es ja gar nicht lustig, was da gesagt wurde. Und auch was der zweite Psychologe, der ihn ja schon lange kannte, dieser Gefängnispsychologe, gesagt hat, dass er in seinem Leben auch immer abgewiesen wurde und der auch auf die gleiche Schiene eben wie dieser Professor Malt gegangen ist. Und ja, es ist unprofessionell, aber ich muss sagen, es hat mir eine Art von Genugtuung gegeben, wo ich mir dachte, ja, finally, es ist nicht so, wie du es möchtest. Es ist, man durchschaut dich, man sieht, was da eigentlich los ist bei dir und dass du nicht einfach dieser große, schillernde, furchteinflößende das Wesen sogar noch bist, sondern du bist einfach ein Mensch wie alle anderen und du hattest ein, und es war einfach, eigentlich ist es traurig und voller Abweisung und voller Verluste und du bist nichts anderes als alle anderen Menschen. Du bist nichts Besseres, du bist nicht höher gestellt. Und das hat mir eine ganz große Genugtuung gegeben.
Was ich, also das kann ich total nachvollziehen, weil was ich daran so wichtig fand oder finde, ist, das, was er getan hat, ist ja nicht umsonst weltweit durch die Presse gegangen.
Ja.
Und es ist eine, auch dadurch, dass er so erfolgreich war, in Anführungszeichen, also dass sein Plan so gut, in Anführungszeichen, aufgegangen ist, ist er damit ja zu einer unglaublichen Schreckensgestalt gewachsen.
Ja.
Und als er dann gesagt hat, es gibt eine ganze Organisation von ihm und es gibt ganz viele andere Leute, die das auch so sehen und die ihn alle unterstützen und sie sind eine große Organisation, ist Breivik ja zu so einer Schreckensgestalt geworden und er ist immer größer geworden und immer größer geworden und immer bedrohlicher. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo der Psychiater diese Dinge über ihn gesagt hat und gesagt hat, er ist, also dass es für ihn genauso eine Tragödie ist wie für alle anderen. Und dass er eigentlich ein sehr einsamer Mann ist, der mit diesem Exzess versucht hat, in seinem Leben ein einziges Mal auch nur einen Funken an Bedeutung zu haben.
Ja.
In dem Moment hat er in meinem Kopf wie so eine Nadel genommen und diesen sehr, sehr großen Anders Breivik-Ballon aufgepiekt. Und dann gab es so ein Geräusch. Und er wurde immer kleiner und immer kleiner und immer wütender, weil er immer kleiner wurde. Und am Ende bleibt einfach dieser traurige, einsame, psychisch Kranke, weil antisozial und narzisstisch. Aber am Ende des Tages ein Mensch, der irgendwann mal ein Kind war, das so unglaublich enttäuscht und so unglaublich verletzt wurde, dass es sich auf einen Weg begeben hat, der zu dem geführt hat, was am Ende passiert ist und was ihn dann eben zu dieser großen Luftballon-Schreckgestalt gemacht hat. Aber am Ende des Tages war er immer noch genau der gleiche einsame, erfolglose Mann, der er vorher schon gewesen ist, der bei dem Versuch, sich größer zu machen, als er ist, zwar für seine Vorstellung erfolgreich war, aber am Ende des Tages dann trotzdem als das gesehen wurde, was er eigentlich war.
Ja. Mir fällt dabei, wenn wir so darüber sprechen, dass er ja da auch, vor allem Einsamkeit war ja da irgendwie was ganz Großes, so Zitat von Professor Malt war: Als ich Breivik zum ersten Mal diesen Saal betreten sah, sah ich kein Monster, sondern einen zutiefst einsamen Mann. Dann zog er sich blitzschnell in seinen Panzer zurück und stehlte sich nach außen. Aber im Inneren war er immer noch ein zutiefst einsamer Mann. Also diese Einsamkeit, das irgendwie wird immer wieder betont, was ja auch, wir haben in den letzten Wochen haben wir viel über seine Kindheit gesprochen und über die Vorgeschichte vor den Attentaten. Und Einsamkeit war ja schon immer ein Thema. Also ich meine, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, was alles an Verlusten, was in seiner Kindheit auch war, was verletzend war, was schwierig war, was auch dazu geführt haben könnte, dass er sich eben so ungünstig entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Aber Einsamkeit ist immer sowas. Es wurde zumindest im Prozess super oft genannt. Und ich musste, als ich das gelesen habe, so oft daran denken, dass es doch dieses, es gibt Terroristen oder Attentäter, die in Organisationen agieren und die zusammen agieren mit mehreren. Und es gibt die sogenannten Lone Wolf-Terroristen, also einsamer Wolf-Terroristen, die alleine agieren, die Attentate begehen und dabei halt aber einfach einsam sind, alleine sind und die einzigen sind, die diese Überzeugung haben und die einzigen sind, die diese Gewalttat ausüben möchten. Was ich da total spannend fand, ist, dass bei diesen einsamen Wölfen, nennen wir es mal so, sehr viel öfter psychische Störungen diagnostiziert werden als in der Allgemeinbevölkerung.
Das ist tatsächlich interessant. Aber irgendwie wundert es mich auch nicht so ganz, wenn ich so gedanklich durch die Einzelattentäter gehe, die ich so im Kopf habe, dann erscheint es mir zumindest aus einer repräsentativen Heuristik-Perspektive, erscheint es mir irgendwie plausibel.
Was auch plausibel ist, ist, dass es erklärt für mich auch irgendwie, warum Anders Breivik nicht schon vorher erkannt wurde, weil man hört ja oft irgendwie so, die Polizei konnte hier was vereiteln und hier wurde jemand festgenommen, weil es eben irgendwie so, dass so ein Netzwerk gab, wo die Person entdeckt wurde oder wo erkannt wurde, dass die Person ein Attentat plant. Bei diesen einsamen Wölfen, so nennen wir es jetzt, ist es tatsächlich so, dass die halt, weil sie eben auf organisatorische Strukturen verzichten, sie total unter dem Radar laufen und von Sicherheitsbehörden oft nicht entdeckt werden können, weil die eben mit niemandem darüber kommunizieren und weil die eben das wirklich komplett unter dem Radar tun, weil sie sind ja alleine. Und dadurch ist es sehr viel schwerer, sie zu erwischen, sag ich mal.
Ja, es ist halt keine organisierte Kriminalität, sondern am Ende des Tages jemand, der all seinen Frust und seine Einsamkeit und seine Zurückweisung in Aggression umwandelt und dadurch extrem gefährlich wird. Aber weil er eben mit niemandem darüber spricht, weil er niemanden hat, mit dem er darüber sprechen kann, weil er so oft zurückgewiesen wurde zum Beispiel auch, entwickelt sich das quasi wie so ein wie so ein innerer Kreislauf, der immer tiefer wird und immer abwegiger wird und irgendwann an einen Punkt kommt, an dem das Ganze eben explodiert. Aber bis dahin haben die meisten von diesen Leuten mit niemandem wirklich darüber gesprochen, weil sie eben keine vertrauensvollen Beziehungen haben. Was wiederum der Grund dafür ist, dass sich diese Dynamik überhaupt erst so weit entwickelt, beziehungsweise was Teil der Dynamik ist. Weil im Fall von Anders Breivik zum Beispiel er ja auch prinzipiell ein massives Problem damit hatte, überhaupt Beziehungen aufzubauen, Empathie zu empfinden, Bindung einzugehen, Anschluss zu finden. Und mit wem willst du darüber sprechen, dass du die Welt niederbrennen willst, wenn du sie niederbrennen willst, weil niemand mit dir sprechen will?
Ja.
Also übertrieben formuliert, aber
ja. Weißt du, wie also, ich meine? Ja, voll. So, er hatte ja zwar lose Freunde, aber eben niemanden, wie du sagst, der ihm wirklich nahe stand oder dem er, wo er irgendwie dazugehört hat. Dazu passen auch die Risikofaktoren total, die dazu beitragen, dass jemand sich zu einem sogenannten einsamen Wolf entwickelt. Es passt perfekt auch dazu, was der Professor Malt vor Gericht gesagt hat. Und auch was du gerade gesagt hast, mit diesem Abgewiesenwerden, nirgendwo dazugehören. Denn einer der beiden Risikofaktoren ist soziale Exklusion. Also Ablehnung, Abweisung. Und Anders Breivik, wie du gerade gesagt hast, der wurde dauerhaft abgelehnt, der hat nirgendwo Anschluss gefunden. Und der hat sich dann durch seine Ideologie, hat er sich dann irgendwie so ein vermeintliches Netzwerk von Gleichgesinnten erschaffen, wo er dann das Gefühl hatte, er gehört dazu. Und ich glaube, so in seiner Blase hat er schon das Gefühl, okay, ich bin jetzt Teil von dieser Gruppe, die diese Überzeugung hat. Aber auch da wurde er am Ende ja ausgestoßen. Auch da war dann zum Beispiel, als er dann im Gefängnis war und dann irgendwie nachgeforscht wurde, so, hey, standet ihr wirklich im Kontakt? Hattest du wirklich die gleiche Überzeugung wie er? Wurde ganz klar gesagt, von diesen Menschen, wo er gesagt hat, irgendwie, da hatten wir E-Mail-Kontakt oder ich habe mit ihm geredet, wir haben die gleichen Überzeugungen. Die haben sich alle ganz klar von ihm distanziert. Das heißt, am Ende war er auch wieder nur der Ausgestoßene.
Das heißt, im Grunde, wenn man es so zusammenfassen kann, hat er sich mit seiner Tat zum einen seine Bedürfnisse alle erfüllt und zum anderen dafür gesorgt, dass sie nie wirklich erfüllt werden.
Genau.
Was irgendwie ziemlich tragisch ist, weil auf der einen Seite hat er durch sein Attentat dafür gesorgt, dass man ihn nicht mehr ignorieren kann, dass sich alle mit ihm beschäftigen müssen, sich alle sein 13-Seiten-Manifest angucken, sich alle mit dem beschäftigen, wie er die Welt sieht. Und er hat es in seiner eigenen Ideologie mit diesem Film und seinen Überzeugungen geschafft, zum Held seiner Geschichte zu werden und eben kein Außenseiter zu sein, sondern besonders zu sein, groß zu sein. Der eine, der es schon damals allen gesagt hat, der ein Zeichen gesetzt hat. Und damit hat er im Grunde es geschafft, besonders zu sein, gesehen zu werden und Teil von etwas zu sein. Und gleichzeitig hat er aber durch diese Tat dafür gesorgt, dass er nie Teil der Gesellschaft sein wird, so wie er es gerne gewollt hätte. Dass es nie jemanden geben wird, mit dem er eine solche Beziehung so aufbauen kann, wie andere Menschen zwischenmenschliche Beziehungen haben. Also wir wissen nicht, vielleicht wird das auch irgendwann passieren, aber dieses normale Leben außerhalb eines Gefängnisses mit einer Familie und Freunden, Menschen, die sich wirklich für das interessieren, was du bist und was du dir wünschst und was dir wehtut, diese Authentizität und das Dazugehören, hat er sich damit verbaut, indem er versucht hat, genau das zu tun.
Ja. Der zweite Risikofaktor dazu, ein einsamer Wolf zu werden, ist Kontrollverlust tatsächlich. Auch wieder was er irgendwie durch sein Attentat irgendwie das Gefühl hatte, Kontrolle zu erlangen. Ich meine, wir haben es schon oft darüber gehabt, Macht und Kontrolle. Wie kannst du noch mehr Macht und Kontrolle haben, als darüber, dass du über das Leben und Tod von anderen Menschen entscheidest? Und gleichzeitig hat er ja in dem Moment, wo er dann in diesem Prozess saß, er hatte die ganze Zeit die Kontrolle auch mit, dass er dann die 13 Seiten lesen konnte, hat ihm bestimmt auch das Gefühl von Kontrolle gegeben. Und in dem Moment, wo dann eben dieser Professor da stand und dieser Psychologe und halt gesagt haben, wie es in ihm drin wirklich aussieht, ihrer Meinung nach, das war wieder so ein Moment, wo er dann die Kontrolle verloren hat und wo er auch die Beherrschung verloren hat. Und ich muss sagen, dass mit dem Kontrollverlust generell sowohl in diesem Prozess und im Rahmen dieses Attentats als auch davor sehe ich das bei ihm einfach komplett, als er angefangen hat, dieses Attentat zu planen, war er ja so am Tiefpunkt seines Lebens. Alles ist gescheitert, alles ist schiefgegangen. Er war wieder zu Hause bei seiner Mutter, hat angefangen, World of Warcraft zu spielen, war die ganze Zeit da drin, hat dann da aber irgendwie auch aufgehört. Also es gab irgendwie keine Perspektive. Er hat in allem gescheitert, was er erreichen wollte und hatte einfach so diesen maximalen Kontrollverlust. Von daher sehe ich diese beiden Risikofaktoren, soziale Exklusion und Kontrollverlust bei ihm, zu 100%. Und von daher passt auch diese Theorie des einsamen Wolfs super gut zusammen. Eben, es ergänzt sich mit dem, was eben der Psychiater und der Psychologe dann im Prozess über ihn gesagt haben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich an der Stelle würde ich gerne irgendwie noch was so ein bisschen einen moralischen Appell mit einbringen. Und zwar, ich denke, wir haben in der Schulzeit, wenn wir mal ganz kurz zurückdenken, alle mindestens eine Person im Kopf, die in der Schule irgendwie ausgeschlossen wurde. Oder vielleicht da, wo wir arbeiten oder in der Freundesgruppe, die eine Person, die irgendwie dann doch nicht eingeladen wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir in den Momenten, in denen uns das auffällt, alle mal ganz kurz innehalten und darüber nachdenken, wie wir uns fühlen würden, wenn wir diese eine Person sind. Vielleicht waren es einige von euch auch schon. Vielleicht, ich glaube, viele Leute kennen das, in einer Gruppe irgendwie nicht ganz dazuzugehören oder ausgeschlossen zu werden. Ich glaube, dieses Gefühl kennen viel mehr Leute, als das zugeben wollen. Und ich würde mir wünschen, insbesondere was soziale Integration, Inklusion angeht, insbesondere was ein Gefühl von Zugehörigkeit angeht, das nächste Mal, wenn euch das auffällt, vielleicht ganz kurz innezuhalten und kurz zu überlegen, ob ihr irgendwas dafür tun könnt, diese Person mehr mit in das Geschehen zu bringen. Und sei es auch nur, dass ihr beispielsweise in der Schule andere davon abhaltet, diese Leute fertig zu machen, zu kritisieren, zu beleidigen oder noch mehr auszuschließen. Oder ob ihr es selber irgendwie hinbekommt, die Person mehr in eine Gruppe zu integrieren. Weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, eins der schlimmsten Gefühle, die man haben kann, wenn man sich ausgeschlossen fühlt, nicht eingeladen fühlt, nicht wichtig fühlt. Und das Gefühl hat, man gehört nirgendwo dazu und niemand will einen dabei haben. Und ich glaube, wenn wir alle ein Stückchen mehr darauf achten, dann wäre in ganz vielen Situationen schon sehr viel dafür getan.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Folge und auch die letzte Folge, dass irgendwie gerade dieses Täterprofil dieser Spirit ist, den wir haben wollten in diesem Podcast, dass wir gesagt haben, wir möchten uns die Psyche von Tätern angucken, wir möchten uns die psychologischen Hintergründe angucken, nicht um es zu entschuldigen und nicht um irgendwie zu sagen, ja, voll nachvollziehbar, was da passiert ist, sondern um für Aufklärung zu sorgen, um vielleicht irgendwie die Augen zu öffnen, dass mehr Leute vielleicht hingucken, um zu verhindern, dass Menschen sich so entwickeln und dass so von in dem Sinne, dass Täterhilfe, Täterschutz gleich Opferschutz ist, dass einfach weniger Menschen Täter werden und im besten Fall dann auch weniger Opfer eben auf dieser Welt sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute erst irgendwie auch wieder dieses Konstrukt an das Breivik hatten und es hat in uns Wut ausgelöst und Fassungslosigkeit und Traurigkeit und immer mehr irgendwie, wie es auch im Prozess passiert ist, wurde es so entblättert und wurde irgendwie so hingeguckt, wie klein es eigentlich oder wie klein er sich eigentlich gefühlt hat und wie das alles so zustande gekommen ist und dass es eigentlich nicht dieses Konstrukt und dieses bedrohliche anders Breivik ist, sondern dass es einfach ein Mensch wie jeder andere ist, wie er sich entwickelt hat und ja, was alles von außen dazu geführt hat, dass er sich entwickelt hat, wie er es getan hat. Und ja, irgendwie gefällt mir das irgendwie heute gerade total gut, diesen Weg, den wir gemacht haben, weil das genau das ist, was wir am Anfang mit diesem Podcast thematisieren wollten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde die heutige Folge tatsächlich überraschungsmäßig mit einer Netflix-Empfehlung schließen wollen.
Ja! Nein, du!
Ich glaube, es ist Premiere. Also es ist auf Netflix, aber eine Premiere. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen den Film Luther gesehen. Und vorab kann ich schon mal sagen, es ist nichts für schwache Nerven. So viel schon mal. Aber irgendwie musste ich bei diesem zweiten Teil unserer Folge ein bisschen an diesen Film denken, weil es beispielsweise auch darum geht, wie sehr man sich für Dinge an sich selbst schämen kann und wie sehr man Angst davor haben kann, dass andere Menschen einen für diese Dinge verurteilen. Und ich will das nicht spoilern, aber irgendwie musste ich so ein bisschen daran denken, weil irgendwie haben wir doch alle Angst davor, dass wir ausgeschlossen werden oder uns jemand verurteilt. Und ich finde, dass dieser Film über zwei Ecken da irgendwie ganz gut reinpasst. Aber wie gesagt, der ist wirklich nichts für schwache Nerven. Also ich hatte zwischendurch eine Decke vor meinem Gesicht.
Ich möchte zum Abschluss dieser Folge nochmal ganz deutlich sagen, dass wir hier nicht, ich meine, klar, jetzt am Ende sind wir da oder sprechen darüber, ne, wie man sowas verhindern kann, von wegen, so ganz in unserem Abschlusssatz-Sinne, seid lieb zueinander. Wir möchten natürlich aber trotzdem auf gar keinen Fall hier irgendwie den Eindruck vermitteln, dass wir der Meinung sind, dass Anders Breivik da ja nichts für konnte, so passiert ist. Er musste sich ja so entwickeln, der arme Mann oder der eine arme Junge, der das alles abbekommen musste. Klar, dass es so passiert. Nee, das ist auf jeden Fall, ne, er ist daran schuld, was passiert ist. Es lag in seiner Verantwortung. Wir möchten da überhaupt gar nichts wegnehmen, nichts entschuldigen und nichts verharmlosen. Wie gesagt, das hier ist ein Podcast, um die Psyche zu verstehen und um da Aufklärung zu betreiben. Und nichts anderes ist unser Ansinnen hier.
Ja, also um es kurz zusammenzufassen, wir verurteilen zutiefst das, was er getan hat.
Oh Gott, ja.
Und am Ende des Tages, völlig egal, wie sein Leben abgelaufen ist, ist er ein narzisstischer, antisozialer Mensch, der 77 Menschen das Leben genommen hat. Und nichts, was ihm jemals passiert ist, könnte das rechtfertigen.
Ja. Und ich würde sagen, mit diesem Abschlusssatz schließen wir unsere Doppelfolge zum Täterprofil Anders Breivik.
Und uns bleibt nur noch ein Seid lieb zueinander.
Und
tschüss!